hinter die Kulissen zu blicken und Menschen kennenzulernen, die die Zukunft der Hansestadt gestalten. Das ist die Idee von Komplizen für die Zukunft. Was bewegt die Stadt? Der erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Die VHS öffnet die Türen zu wichtigen Hamburger Institutionen, Unternehmen, Einrichtungen und Projekten. Dieser Abendblatt-Podcast bringt Ihnen Menschen, die Hamburgs Zukunft mitgestalten, direkt ins Ohr.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Komplizen für die Zukunft. Mein Name ist Bernd Röttger und bei mir im Podcaststudio sitzt heute Christian Walte. Er ist Leiter des Ranger-Teams in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Walte.
Moin, danke für die Einladung.
Ranger in Hamburg. Vielleicht ganz kurz vorweg, bevor wir tiefer einsteigen. Was macht ein Ranger in Hamburg?
Ja, Sie sagen es eigentlich gerade selber schon sehr schön. Ranger an sich würde man, glaube ich, mit weiten Flächen und großen naturbelassenen Flächen vor allen Dingen verbinden, in denen er dann unterwegs ist und sich um Natur kümmert. Das im zentralen Thema ist auch unsere Aufgabe hier in Hamburg. Nur kann sich jeder vorstellen, im Kontext einer Großstadt sind die Bedürfnisse in den Naturschutzgebieten noch ein bisschen andere, weil wir einfach sehr hohe Besucherdrucksituationen haben und dementsprechend einfach der Fokus des Ranger-Dienstes in Hamburg schon darauf liegt, den Dialog mit Besucherinnen in den verschiedenen Naturschutzgebieten zu suchen und zu finden und eine Sensibilität im Endeffekt dafür zu schaffen, was bedeutet eigentlich Naturschutzgebiet, welche Regelungen gelten in diesen Naturschutzgebieten und an der einen oder anderen Stelle auch wirklich darauf zu pochen, dass diese Regelungen dann auch eingehalten werden.
Man assoziiert ja normalerweise den Begriff eher sozusagen mit, ja, wie Sie sagten, den weiten Prärien, vielleicht in Amerika oder Kanada, in den USA. Seit wann gibt es Ranger in Hamburg? Das ist ja eine relativ neue Errungenschaft, neue Einrichtung in Hamburg. Seit wann gibt es Sie und Ihr Team hier?
Genau, wir sind jetzt seit ziemlich genau 3 Jahren in Hamburg am Start. Was viele sicher nicht wissen, ist, dass das Ganze sich gründet auf eine Volksinitiative, die initiiert wurde von verschiedenen Vereinen, Verbänden im Naturschutz in Hamburg, die sich schon länger in den Naturschutzgebieten mit Naturschutz und auch dem Schutz der Natur an sich auseinandersetzen und Bedarfe festgestellt haben, dass eben der Naturschutz an vielen Stellen, wenn er von Ehrenamtlichen und Freiwilligen betrieben wird, an seine Grenzen kommt. Und aus Reihen dieser Institutionen kam doch sehr stark der Wunsch, auch seitens der Behörde oder derjenigen, die eben auch ein höheres Regulativ haben, in diesen Prozess etwas stärker eingreifen zu können, dahingehend, dass man eben regelmäßig in Naturschutzgebieten mit einem Ranger-Dienst vor Ort ist, damit einfach eine höhere Aufmerksamkeit auf die Umsetzung der Regelungen im Naturschutz dann auch liegt.
Also im Grunde genommen einfach nur ein Naturschutzgebiet ausweisen, Schilder aufstellen, reicht allein nicht.
Das wäre schön, wenn es so einfach wäre und wenn die verschiedenen Spieler, die in Naturschutzgebieten unterwegs wären, sich dessen bewusst wären, was das dann auch bedeutet, wenn da der grüne Adler am Eingang hängt. Aber ja, Sie haben vollkommen recht, es ist eben nicht so einfach. Viele sind sich nicht bewusst, was eben wirklich am Ende des Tages dran hängt und sind sich auch nicht bewusst, dass sie an der Stelle auch eine Verantwortung tragen, nämlich selber dafür zu sorgen, dass Natur an dieser Stelle eben Vorrang hat und geschützt wird.
Da kommen wir dann jetzt irgendwie zu einem Punkt, wo wir mal ein bisschen konkreter noch einsteigen. Was sind denn sozusagen was ist Ihre Hauptarbeit als Ranger und also Sie und Ihres Teams?
Ja, es ist ein ganz, ganz entscheidender Faktor, sich für uns schon mal bewusst zu werden, dass wir 37 Naturschutzgebiete in Hamburg haben, die auf der Stadtfläche verteilt sind. Insgesamt sind das dann 10% der Stadtfläche ungefähr, die Naturschutzgebiete und der Natur vorbelassen sind. Und dann ist unsere Hauptaufgabe, damit schon relativ schnell zu beschreiben, dass es für jedes Naturschutzgebiet eine sogenannte Naturschutzgebietsverordnung gibt. Und diese Naturschutzgebietsverordnung, ist nicht nur einfach auf Papier gebracht worden, weil jemand sich dachte, ja, ich formuliere das mal, sondern es geht natürlich ganz konkret um Ziele, um eben Naturschutz in diesen Gebieten so weit zu festigen und auch dem Recht dann der Natur wirklich zu unterstützen oder da unter die Arme zu greifen, damit sich Natur in diesen Bereichen wirklich so entwickeln kann, wie das auch gedacht ist.
Also das bedeutet am Ende, ein Naturschutzgebiet ist nicht gleich ein Naturschutzgebiet. Jedes Gebiet braucht irgendwie sozusagen einen etwas besonderen Schutz oder etwas an unterschiedlichen Schutz. Und darauf weisen Sie dann sozusagen die Besucherinnen und Besucher dieser Naturschutzgebiete hin.
Ja, zugrunde liegt in jedem Naturschutzgebiet ja eine bestimmte Art, also sprich eine bestimmte Tierart oder eine Pflanzenart, die besonders schützenswert ist. Wir haben in Hamburg wirklich Gebiete, wo man bundesweit oder auch europaweit sagen kann, es gibt Vorkommen von Pflanzen. Ich nenne jetzt mal den Schierlingswasserfenchel, der sehr, sehr vielen Hörern wahrscheinlich bekannt ist im Zusammenhang genau mit Mühlberger Loch und Airbus und so weiter. Ja, und das ist zum Beispiel eine Pflanze, die gibt es in bestimmten Gebieten nur noch an diesen Stellen. Die kann man an anderen Stellen gar nicht mehr finden. Wenn wir diese Gebiete also nicht schützen und wenn wir nicht dafür sorgen, dass Menschen diese Gebiete nicht betreten, dann haben wir an der Stelle eine aussterbende Art und haben eben an der Stelle auch eine verlustige Art. Das heißt also, dann weiß ich, dass sie mal da gewesen ist, aber dann ist sie wirklich ausgestorben. Und dann sind wir eben beim Thema Verantwortung, dass es eben wirklich an jedem auch liegt, die Naturschutzgebiete, die wir haben, an der Stelle dann einfach zu respektieren und über zum Beispiel das Wegegebot dafür zu sorgen, dass ich eben in den Flächen, in denen Pflanzen und Natur vorkommt, die so nur noch an diesen Stellen vorkommt, dass sie eben geschützt ist und eben auch weiter vorkommt.
Also stelle ich mir das richtig vor, dass Sie einerseits natürlich auf die Besucherinnen und Besucher der Naturschutzgebiete achten, andererseits aber auch gucken, okay, wie geht's jetzt eigentlich dem, um bei dem Beispiel zu bleiben, dem Schierlingswasserfenchel?
Also genau. Also auch da kommt uns schon eine Aufgabe zu, dass wir natürlich die Bestände uns auch anschauen. Also es geht natürlich darum zu schauen, schaffen wir es, Bestände vielleicht sogar da so darzustellen, dass sie sich erholen, dass sie sich vermehren, dass es diesen Arten einfach besser geht. Und das ist von der Naturschutzgebietsanlage ja das Grundthema. Also es wird eigentlich ein Grundstatus erhoben und dann geht es nicht nur darum, diesen Status zu erhalten, sondern im Endeffekt wäre der Wunsch und das Ziel, im Endeffekt eine Verbesserung herzustellen. Und da sind wir als Ranger schon auch unterwegs, dafür zu sorgen und das auch ein Stück weit zu begleiten und rückzumelden. Wir können feststellen, dass sich zum Beispiel ein Schierlingswasserfenchel in Flächen vermehrt beziehungsweise ein größeres oder häufigeres Vorkommen festzustellen ist. Und das wäre natürlich eine Erfolgsgeschichte an der Stelle. Und was den Schierlingswasserfenchel angeht, ist es in der Tat teilweise auch so.
Das ist doch.
Genau, dass wir also sagen können, auch durch praktische Unterstützung, also dass wir auch zum Beispiel für Aussaaten sorgen, das ist auch eine Aufgabe des Ranger-Teams, dass wir also unterstützen bei Maßnahmen, wenn zum Beispiel neue Flächen erschlossen werden, dass man in diesen Flächen Saatgut ausbringt und einfach schaut, ob sich eine Pflanze an diesen Stellen eben auch etablieren kann. Und das ist dann eben auch ein Erfolg, wenn man damit neue Gebiete erschließt und damit auch die Art an der Stelle dann mit im Erhalt pflegt und hegt.
Bei diesem Aspekt, den Sie gerade angesprochen haben, sind wir ja komplett bei dem Namen unseres Podcasts, nämlich Komplizen für die Zukunft, für Hamburgs Zukunft. An der Stelle zwei Fragen vielleicht dazu. Diesen Podcast präsentieren wir ja gemeinsam mit der Hamburger Volkshochschule, also auf Anregung der Veranstaltungsreihe der Hamburger Volkshochschule. Wie geht's denn den Hamburger Naturschutzgebieten? Sehen Sie da sozusagen eine gute Entwicklung dabei oder?
Es ist schwierig, eine pauschale Antwort zu geben. Es gibt sicher Lichtblicke und man kann an verschiedenen Stellen feststellen, dass durch Unterschutzstellung sich einfach eine Verbesserung einstellt. Es ist aber so, und das wundert wahrscheinlich niemanden, dass wir auch in dem Spannungsfeld von Klimawandel stehen. Und wenn wir uns zum Beispiel elbnahe Gebiete anschauen, dann ist es schon so, dass wir mit ja, größer und stärker werdenden Hochwasserereignissen zum Beispiel ein Problem haben, weil deutlich mehr ja, Flächen betroffen, vernässt und so weiter werden, was an sich erstmal noch kein Problem ist. Wenn es damit aber dann auch einhergeht, dass das Boden zum Beispiel erodiert, weil Fließgeschwindigkeiten von Elbe oder zulaufenden Flüssen sich verändern, dann hat man schon große Verluste, was eben Bodensubstanz angeht an der Stelle. Wir haben das Problem, wenn wir ins Mühlenberger Loch schauen, dass wir einfach eine ganz, ganz starke Verschlickung haben. Man kann aber auch zum Beispiel in die Fischbecker Heide schauen und einfach sagen, Nährstoffeinträge in die Heide sind einfach größer geworden, weil Regen zum Beispiel mehr Nährstoffe einträgt und Heideflächen sind eigentlich Magerflächen. Das heißt, die wollen keine Nährstoffe haben, sondern die entwickeln sich auf mageren Böden.
Man kann es ihnen auch nicht recht machen.
Ne? Richtig, genau. insofern, ja, es ist ein spannendes Feld. Es wird sich ganz, ganz viel verändern. Es wird sich auch durch Klimawandel bestimmte ja Situationen einstellen, dass man auch sagt, wir können vielleicht für bestimmte Arten gar nichts mehr tun, weil wir an Stellen einfach eine Erwärmung haben, die dieser Art so schädlich sind, beziehungsweise da einfach die Art nicht mit klarkommt, dass wir einfach sagen müssen, wir können so viel schützen, wie wir wollen, wir kriegen es an der Stelle nicht mehr geregelt. Andererseits ist es aber so, dass es schon auch so ist, wenn wir Komplizen für die Zukunft sein wollen, dass es eben so wichtig ist, sich bewusst zu machen, wir sind mit 10% der Fläche Hamburgs, finde ich, relativ klein angesetzt. Im Vergleich der Bundesnaturschutzgebiete sind wir sehr gut dabei, aber das ist ja immer auf die Flächen bezogen der einzelnen Bundesländer. Und von dem her finde ich, diese 10% kann man jetzt auch einfach mal respektieren und einfach sagen, da hat Natur wirklich dann mal Vorfahrt und ich nehme mich als Mensch mit meinen Egoismen, mit meinen Wünschen, mit meinen Ansprüchen einfach mal zurück und sage, ich möchte hier auch in Zukunft gerne Natur genießen und deswegen sind wir und mein Team unterwegs, um das auch zu transportieren. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Es geht gar nicht drum, immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger durch Naturschutzgebiete zu laufen und jeden zu ermahnen, er möge sich doch bitte an die Naturschutzgebietverordnung halten, sondern es geht eben auch drauf und dran, Menschen in den Dialog zu bringen. Das heißt also, Menschen bewusst zu machen, du hast hier eine Verantwortung. Du hast eine Verantwortung, dass das, was wir hier erhalten wollen, auch erhalten wird, indem du dich entsprechend damit auseinandersetzt und entsprechend verhältst. Und das ist eine Vernunftentscheidung an der Stelle. Und da geht es gar nicht drum, sanktionieren immer zu wollen, sondern es geht eben drum, Menschen auch zu erreichen und zu sagen, du kannst was mit dazu beitragen.
Also am Ende geht es ja um Aufklärung, die Sie an der Stelle betreiben. Ne? Also und da stelle ich mir aber gerade sehr, sehr spannend vor im täglichen Umgang, weil es ja wahrscheinlich die unterschiedlichsten Erlebnisse und die Begegnung mit den unterschiedlichsten Menschen am Ende sind. Was sind denn so die was sind so die Hauptfaktoren, denen Sie so begegnen, wo sich vielleicht irgendwie die Besucherin, der Besucher gar keine Gedanken darüber gemacht hat und aber eigentlich im Grunde genommen sich falsch verhält oder was?
Also es ist, glaube ich, wirklich normal und auch wirklich menschlich, dass ein Naturschutzgebiet hier aufgesucht wird, wenn ich Freizeit habe. Das heißt also, wenn ich nicht direkt in Nachbarschaft wohne und da immer meine tägliche Hunderunde drehe, die gibt es auch, diese Menschen, das ist natürlich, aber wir haben es gezeigt bekommen, vor allen Dingen im Nachgang und während der Corona-Zeit, dass einfach viele, viele Menschen Naturkontakt haben wollten und gesucht haben. Und da war aber das Thema und das Problem, dass viele Menschen an der Stelle sich nicht bewusst waren, wie fragil Natur auch ist und wie problematisch es ist, wenn mit einem Schlag einfach das Doppelte oder Dreifache an Aufkommen im Naturschutzgebiet an BesucherInnen aufgelaufen ist.
Wo sollten die Hamburger auch hin? Die
dürfen
ja nicht mehr so.
Genau, völliges Verständnis. Und da will ich andocken und sagen, es hat, glaube ich, vielen Menschen an der Stelle auch die Augen geöffnet, wie viele grüne Flecken wir in Hamburg auch noch haben. Und da anzusetzen und zu sagen, ja, der Erhalt dieser grünen Flecken, die dir am Ende so viel bedeuten und dir auch vor Augen führen, wie schön es ist, dass du die als Rückzugsgebiete hast, das ist, glaube ich, ein schöner Auftrag zu sagen, lass uns bitte die Hand reichen und dafür sorgen, dass das so bleibt. Mhm.
Um Ranger zu werden, was muss man, wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer haben gesagt, Mensch, das klingt ja spannend, ich bewege mich in der Natur draußen. Wir kommen später noch dazu, man bewegt sich nicht nur in der Natur draußen. Was muss man mitbringen? Ist das ein Ausbildungsberuf mittlerweile oder komme ich aus ganz unterschiedlichen Berufen in den Beruf des Rangers hinein?
Also wir haben ein sehr, sehr buntes Team, wenn ich das so sagen darf. Das heißt also Menschen, die mit Vorkenntnissen kommen, die wirklich sehr vielfältig sind. Da ist natürlich ganz klar die so.
Nennen Sie einmal ein paar Beispiele
damit. Genau. Also da sind die sogenannten grünen Berufe, also alles, was schon mit Garten, Landschaftsbau, was auch immer zu tun hat. Also Gärtner, wir haben aber auch Menschen aus Frostbereichen, die gekommen sind. Es kommen Menschen, die Kontakt vorher in Richtung Landwirtschaft hatten. Mhm. Wir haben eine Tierpflegerin bei uns, die also lange Zeit an der Nordsee sich mit Seehunden auseinandergesetzt hat. Also insofern, es sind wirklich sehr, sehr viele und vielfältige Vorkenntnisse da. Gebündelt wird das Ganze und da komme ich zu Ihrer Frage, ob es ein Ausbildungsberuf ist. Es gibt nicht die Ranger-Ausbildung, sondern wie das so schön in Deutschland ist, hat man versucht, weil Ranger an sich ein relativ kleiner Personenkreis gewesen wäre, den man nur ausgebildet hätte, um das ein bisschen größer zu fassen, hat man den sogenannten geprüften Natur- und Landschaftspflege Lehrgang beziehungsweise die Ausbildung aufgesetzt. Und das ist eine Ausbildung, die wir alle durchlaufen haben und im letzten Jahr zu einem großen Teil des Teams auch erfolgreich abgeschlossen haben. Und insofern, ja, wir sind alle da auch auf einer gemeinschaftlichen Ebene unterwegs und jeder, der sich für diesen Beruf interessiert, wird damit dann auch konfrontiert werden, dass er eben diesen Lehrgang beziehungsweise zum geprüften Natur- und Landschaftspfleger ausgebildet wird.
Ja, das ist dann eine Zusatzausbildung einfach zu den
richtig,
vielfältigen genau. Berufen, die Sie gerade genannt haben. Das ist ja ein irre breites Spektrum.
Ja.
Wie muss man sich das vorstellen an der Stelle? Sind das sozusagen der Ranger? Sind das alles Männer? Oder wie ist Ihr Team aufgestellt an der Stelle? Sind das alles junge Menschen? Oder erzählen Sie mal ein bisschen.
Ja, der klassische Ranger-Begriff, würde ich jetzt mal sagen, ist ja dann maskulin definiert und assoziiert auch erstmal männlich. Und das ist ja auch die Entstehungsgeschichte. Also Ranger aus Amerika waren zunehmend oder in erster Linie Männer, die sich in den ersten Naturschutzgebieten beziehungsweise Reservaten verantwortlich gefühlt haben. In Hamburg haben wir eine spezielle Situation und da bin ich auch ein Stück weit stolz drauf, dass uns das gelungen ist, dass wir wirklich eine 50-50 Verteilung haben zwischen wow. Männern und Frauen und eben auch sehr, sehr engagierte Frauen im Beruf haben und dieser Beruf sich in meinen Augen auch als komplett positiv darstellt, um an der Stelle Frauen auch in den Beruf auf selber Augenhöhe wie Männer zu bringen.
Also 50-50 schon mal gut und wahrscheinlich altersmäßig, wie sehen Sie da aus?
Von bis.
Von bis, okay.
Genau. Weil? Also wir haben MitarbeiterInnen, die wirklich gerade mehr oder weniger aus der Ausbildung beziehungsweise aus dem Studium kommen. Wir haben aber eben, wie ich auch schon gesagt habe, MitarbeiterInnen, die schon einen fertigen Ausbildungsberuf hinter sich haben. Also insofern ist da wirklich auch eine große Bandbreite da. Und ich würde schon sagen, wenn jemand begeistert für Natur ist und auch in der Lage und sich willens fühlt, jeden Tag auch sich in Naturschutzgebieten zu Fuß zu bewegen und da nicht abgeneigt ist, dann ist das wirklich auch ein Beruf, der offen ist für verschiedene Interessengruppen und auch an der Stelle wirklich ein Beruf ist, der einen im wahrsten Sinne des Wortes in Bewegung hält.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ist Hamburg sozusagen mit den 10 Rangern, die es jetzt gibt, ist da Hamburg ein Vorreiter oder ziehen wir nach? Oder wie steht es da sozusagen um die Position Hamburgs? Ist das was Besonderes, dass so ein Stadtstaat Ranger?
Also ich glaube schon, dass wir als Stadt und als Millionenmetropole einen Ranger-Dienst haben, dass wir da schon was Besonderes sind. Die Berliner Kollegen werden jetzt aufschreien und sagen, uns gibt's auch noch. Also insofern, ja, es gibt schon auch andere Großstädte, die mit Ranger-Teams arbeiten, die Naturschutzgebiete im städtischen und urbanen Umfeld haben. Ich glaube aber, dass wir mit dieser Größe und mit dieser Energie, mit dem wir in den Aufgabenbereich reingestartet sind, dass das schon was Besonderes ist für Hamburg und auch für Deutschland.
Also das sind ja immerhin gleich 10 Stellen geschaffen worden. Das finde ich jetzt auch.
Ja.
Es wurde nicht gekleckert, sondern das Team ordentlich aufgestellt.
War ein Ergebnis aus der Volksinitiative und ist in das im Grunde Endergebnis reingeschrieben worden, auch ein Stück weit als Diktat in Richtung Senat, dass die Vertreter der Vereine, Verbände eben an der Stelle auch darauf beharrt haben und gesagt haben, diese 10 Ranger-Stellen braucht's.
Ich hatte es ja vorhin schon erwähnt, den Podcast machen wir gemeinsam mit der Hamburger Volkshochschule. Nun waren ja auch schon Teilnehmer der Volkshochschule, ich glaube, mehrfach bei Ihnen oder sind mit Ihnen dann irgendwie auch, haben sich in der Natur bewegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Was gab es denn da so vor allem an Fragen, wenn Sie sich so erinnern daran, was waren das so für besondere Fragen?
Also an erster Stelle will ich, glaube ich, erstmal festhalten, dass die Führungen, die wir gemacht haben und die Begehungen, die wir in Naturschutzgebieten gemacht haben, allesamt immer ausverkauft, wie das so schön heißt, waren. Das heißt also, die Teilnehmergruppe war bis zum letzten Platz gefüllt und es gab da dann auch schon in Anführungsstrichen Wartelisten. Also das Interesse, und das zeigt uns das an der Stelle, ist einfach sehr, sehr hoch. Und die Menschen möchten gerne in Kontakt mit Natur, aber eben auch mit diesem Beruf des Rangers dann mal kommen, um auch Fragen loszuwerden. Ein zentraler Punkt aber an der Stelle schon ist auch, dass viele unsicher sind, was Naturschutzgebiete angeht. Also es ist wirklich schon auch so, dass viele Fragen noch dahingehend offen sind, was darf ich hier eigentlich und wie muss ich mich korrekt verhalten? Und das finde ich sehr schön für uns, dass es da an der Stelle mal umgekehrt ist, dass also Menschen wirklich auf uns zukommen. Und da kann ich auch jedem, der einen Ranger oder eine Rangerin in Hamburg trifft, gehen Sie drauf zu und sprechen Sie sie an mit den Fragen, die Sie konkret zu Naturschutz und Naturschutzgebieten haben.
Woran erkennt man Sie denn?
Wir sind alle einheitlich gekleidet. Es prangt der Schriftzug Ranger, Rangerin auf dem Rücken. Und ich glaube, wenn wir im Naturschutzgebiet sind, ist es unverkennbar, dass wir unterwegs sind und an der Stelle uns bewegen. Und wie gesagt, also kommen Sie gerne auf uns zu. Wir sind offen für jegliche Form von Rückfragen und geben gerne Auskunft. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ist eine zentrale Frage, die immer wieder auftaucht? Wir haben sehr, sehr viele Hundebesitzer in Hamburg und das war immer wieder das Thema, darf ein Hund mit ins Naturschutzgebiet, in welcher Form darf er ins Naturschutzgebiet, wie verhalte ich mich da an der Stelle richtig?
Wahrscheinlich eher angeleint, oder?
Genau, das ist so die Grundregel erstmal, dass der Hund grundsätzlich an die Leine gehört. Und wir haben in Hamburg ein Naturschutzgebiet, ganz im Norden, Duvenstedter Bruck, da ist es sogar völlig verboten, einen Hund mitzunehmen.
Ah, okay, aber das ist dann wahrscheinlich nochmal gesondert
ausgezeichnet. Richtig, genau. Da sind wir dann eben bei den Unterschieden, auch was die unterschiedlichen Gebiete angeht.
Weil die Hunde dann das Wild verschrecken oder das?
Genau, also der Duvenstedter Bruck ist ja berühmt für seine Rotwildvorkommen. Und an der Stelle eine Art, die relativ sensibel auf Störungen reagiert. Und da hat man dann relativ schnell auch erkannt, dass der Hund an der Stelle eben völlig deplatziert ist, sage ich jetzt mal, weil er einfach da dann sehr konträr arbeitet durch Hinterlassenschaften, beziehungsweise es ist gar nicht mal unbedingt das, was der Hund in Flächen tut, sondern es ist das, was er hinterlässt, nämlich in der Form, dass er eine Duftmarke hinterlässt. Ich rede jetzt nicht von Hinterlassenschaften in Form von Urin oder Kot, sondern ich rede einfach davon, genau, von der Anwesenheit.
Und darauf reagiert das Wild dann allergisch, sage ich jetzt mal, an und Abführung und
An der Stelle ist es für das Wild ein Indikator für Anwesenheit von Feind und
nix für Rückkehr.
Genau, die Fläche wird nicht aufgesucht. Und wenn wir einfach größere Flächen haben, die, ich sag's jetzt mal salopp, nach Hund riechen, dann habe ich keine Rückzugsgebiete mehr als Wild, weil ich einfach feststelle, hier riecht's überall nach Hund und dementsprechend meide ich diese Flächen.
Aber das ist ja wahnsinnig interessant, sozusagen, wenn man dann mal auch als Hundebesitzer ein bisschen Einblick gewinnt und sagt, was stört denn hier der eine Hund? Aber wenn Sie es dann erklären, dann machen wahrscheinlich viele große Augen und sagen, ja, Stimmt, habe ich noch gar nicht, war genau, mir gar nicht so klar.
Das ist so eine Geschichte und das, da sind wir dann bei dem Dialog auch und bei der Aufklärung hört sich immer so hochtrabend an, aber es geht am Ende des Tages wirklich drum, sich mal bewusst zu werden, dass ich ja nicht alleine bin. Das heißt also, vor und nach mir sind schon 10 oder 20 Hunde im Gebiet gewesen und gerade weil diese Flächen sehr attraktiv sind, sind sie auch beliebt bei verschiedenen Formen von Hundehaltern. Und da braucht's dann halt einfach dieses Miteinander, dass man sich auf diese eine Grundregel schon mal grundsätzlich einigt und sagt, im Naturschutzgebiet gehört der Hund an die Leine. Mhm. Punkt.
Wieder was dazugelernt, ne?
Genau.
Und dass es ein Naturschutzgebiet gibt, in dem die Hunde gar nichts zu suchen haben.
Richtig.
Wenn Sie mal 37 Naturschutzgebiete gibt es in Hamburg, sehr unterschiedlich wahrscheinlich. Haben Sie persönlich so ein Lieblingsnaturschutzgebiet, wo Sie besonders gern sind?
Ich muss immer sagen, an der Stelle, weil diese Frage kommt auch häufiger. Ich finde einfach Hamburg in
seiner Vielfalt. Jetzt kommt die diplomatische Antwort.
Nee, hat nichts mit Diplomatie zu tun. Es ist wirklich so, und das ist ein Alleinstellungsmerkmal auch von Hamburg letztendlich. Wir haben auf den Lehrgängen im letzten Jahr Kollegen aus dem Harz und vom Wattenmeer kennengelernt. Und am Ende des Tages waren die relativ neidisch, weil ein Ranger im Harz im Endeffekt vorrangig durch Wald läuft. Das ist so das Hauptkriterium, wenn man an Harz denkt und wenn man in den Harz kommt. Mag sein, dass es da dann auch noch Moorflächen gibt und die ein oder andere Ecke, die so ein bisschen anders aufgeteilt ist. Wenn ich aber nach Hamburg komme, kann ich morgens in der Fischbeker Heide unterwegs sein und habe ausgedehnte Heideflächen. Dann kann ich mich in Richtung Osten an der Elbe entlang bewegen und habe Tideauenwälder. Wenn ich dann noch ein bisschen weiter nach Osten fahre, habe ich eine große Binnendünenlandschaft mit der Boberger Niederung. Und wenn ich mich dann nach Norden wende, kann ich am Nachmittag oder Abend noch im Dubenstädter Burg zu Gast sein und habe dann ein Waldgebiet oder habe angrenzend noch Moorflächen. Also insofern habe ich auf im Grunde engstem Raum eine Vielfalt an Biotopformen, die meiner Meinung seinesgleichen auch sucht. Und das ist das Spannende auch des Jobs, den wir haben, dass wir eben in diesen vielfältigen Gebieten unterwegs sein dürfen und eben täglich andere Anspruchsformen, auch was die Vielfalt oder auch die Biotopform angeht, vorfinden.
Im Vorfeld habe ich mich so ein bisschen eingelesen und fand eine kurze Bemerkung besonders interessant, nämlich, dass vielleicht anders, als es sozusagen bei dem klassischen Förster der Fall ist, die Ranger kein festes Gebiet haben, sondern sie quasi ständig wechseln und irgendwie immer wieder in andere Gebiete gehen. Gibt es da einen Hintergrund, weshalb sie das so machen?
Der Hintergrund ist ganz einfach auch da gesehen, dass es attraktiv ist. Also ich sage mal, wenn ich einen Mitarbeiter motivieren will, ist es natürlich weniger motivierend, wenn ich ihm sage, du fährst heute wieder in dasselbe Gebiet, wo du die letzten 10 Tage auch schon gewesen bist. Jetzt kann man sagen, okay, der kann sich damit identifizieren, der kennt dann irgendwann wirklich jeden Baum und jeden Strauch, weiß genau, wie sich bestimmte BesucherInnen vor Ort verhalten und ist da dann Spezialist. Aber letztendlich glaube ich, dass ein hoher Motivationsfaktor daran liegt, dass ich eben in diesen verschiedenen Gebieten unterwegs bin und dass ich mich eben mit diesen unterschiedlichen Biotopformen, mit den Arten und mit der Vielfalt dann auch auseinandersetzen kann und jeden Tag dann auch anders ins Gespräch komme mit Besucherinnen und Besuchern und auf diese unterschiedlichen Biotopformen dann eingehen kann. Das heißt, es ist ein sehr, sehr herausfordernder Anteil des Berufes dann an der Stelle, weil ich mich immer wieder neu einstellen muss, aber es wird eben auch nie langweilig und es ist nie so, dass ich dann so meine Sprüchlein abspule, sondern ich kann in verschiedenen Gebieten eben unterschiedlich agieren und kann an der Stelle auch unterschiedlich auf Menschen einwirken und ihnen Natur erklären und Begeisterung schaffen.
Nun hatten wir es vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, die Arbeit besteht nicht ausschließlich quasi aus den Wanderungen und den Aufenthalten im Naturschutzgebiet, sondern sie haben auch Büroalltag.
Ja, das fällt bei mir natürlich relativ stark auf, wenn ich den ganzen organisatorischen Teil im Hintergrund machen darf. Aber auch für die MitarbeiterInnen ist es so, dass sie sich an verschiedenen Stellen auch mal im Büro wiederfinden. Ist so, dass dass man Auffälligkeiten aus Naturschutzgebieten eben auch dokumentiert, dass man gegebenenfalls auch Folgemaßnahmen dann einleitet. Nehmen wir das Beispiel, wir hatten jetzt am Wochenende einen Sturm. Da fällt dann in der Natur schon auch mal ein oder andere ältere Baum dann um oder es sind Äste abgängig. Da wäre dann eben zu überlegen, da können wir zum Teil selber eingreifen. Wenn das Ganze aber eben eine Größe einnimmt, die sich für uns nicht mal so eben handeln lässt, dann ist es so, dass man eben die angeschlossenen Institutionen in der Stadt dann anspricht und sagt, pass mal auf, da liegt ein Baum quer über dem Weg, wäre schon gut, wenn du das jetzt innerhalb der nächsten
oder Zeit... Oder es droht etwas runterzufallen oder
genau, sowas, ne? Richtig. Also, dass man da dann eben wirklich die Informationen weiterleitet. Ist auch so, dass man Beschädigungen zum Beispiel an Infrastruktur weitergibt. Also sei es so, dass das Wege wirklich in irgendeiner Form unter, über, sonst wie gespült sind, dass man da also sagt, da müssen wir uns was überlegen, wie man vielleicht einen Weg neu anlegt oder an der Stelle schaut, wie man damit umgeht. Das Thema Schilder ist immer wieder ein großes, weil wir leider Gottes MitbürgerInnen haben, die sich einen Riesenspaß draus machen, diese zu beschmieren oder mit Aufklebern zu belasten, sag ich jetzt mal, weil wir an der Stelle dann immer wieder aufgefordert sind, dafür zu sorgen, dass diese Schilder auch wieder gereinigt werden. Also das sind so Kleinigkeiten, aber ja, das gehört eben auch mit dazu. Und insofern ist es eben nicht nur, wie Sie so schön gesagt haben, das Wandern in der Natur, sondern es ist eben schon auch eine vielfältige Arbeit mit verschiedenen Aufgabenbereichen.
Wenn die Hörerinnen und Hörer jetzt Interesse gefunden haben und sagen, oh, ich würde jetzt eigentlich gerne noch mehr erfahren über die Arbeit von Herrn Walte und seinem Team. Und die nächste Veranstaltung der Volkshochschule ist vielleicht noch nicht ausgeschrieben. Wo können die Hörerinnen und Hörer hinwenden, außer dass sie vielleicht einfach durch die Naturschutzgebiete laufen und suchen und sie suchen?
Also am Ende ist es wirklich auch den Kontakt über die Volkshochschule natürlich, da dann auch sich umzuschauen. Also wir haben für dieses Jahr wirklich auch vor, noch verschiedene Veranstaltungen anzubieten. Und an der Stelle glaube ich schon, dass jeder noch eine Möglichkeit finden kann, wenn er denn möchte, uns an der Stelle auch zu treffen. Dann ist es so, in den großen Naturschutzgebieten gibt es sogenannte Infohäuser. Also da sitzen in erster Linie Verbände, Vereine, also BUND, NABU, Loki-Schmidt-Stiftung und so weiter, die aber auch im regen Kontakt und Austausch zu uns stehen. Also sollte da irgendwie eine dringliche Frage sein, wäre es an der Stelle auch möglich, sich eine gewisse Aufklärung zu holen. Wenn jemand aber wirklich direkten Kontakt haben möchte, dann kann ich immer nur aufs Internet verweisen und kann sagen, die Umweltbehördenseiten der Stadt Hamburg aufzusuchen, da sind Kontaktadressen hinterlegt und dann eine Mail in unsere Richtung zu schreiben, das wäre dann wahrscheinlich der einfachste Weg.
Also die Ranger findet man unter dem Dach der Umweltbehörde.
Richtig, so ist das.
Eine letzte Frage habe ich noch und auf die bin ich gestoßen und das werden Sie vielleicht gleich aufschreien. Bei der Vorbereitung des Gesprächs, wenn man bei Google nachschaut, was sozusagen die meistgestellte Frage ist, die zum Thema Ranger, dann ist das die, ist ein Ranger bewaffnet? Wundert Sie das oder haben Sie eine Antwort auf die Frage?
Ich kann nicht ganz klar nachverfolgen, woher diese Idee oder diese Frage kommt.
Weiß es auch nicht.
Muss auch ganz einfach schon mal klar sagen, nein, ein Ranger, eine Rangerin in Hamburg ist nicht bewaffnet und das ist, glaube ich, auch richtig und wichtig und gut so.
Genau.
Ich kann mir aber schon so ein bisschen vorstellen, auch das kommt sicher so ein bisschen aus dem großen Gedankenumfeld beziehungsweise aus der Historie der amerikanischen Kollegen, die natürlich bewaffnet unterwegs waren, weil wenn ich in meiner Begehung in einem Gebiet die Möglichkeit habe, Bären, Wölfe, weiß der Himmel was zu treffen, dann ist es schon ein gutes Gefühl, sich dann an der Stelle auch zur Wehr setzen zu können. Das alles finden wir in Hamburg nicht und insofern tut's da keine Not, dass wir uns in irgendeiner Form bewaffnen. Unsere Bewaffnung, wenn man das denn so nennen möchte, ist wirklich das Wort. Das heißt also, wir sind möglichst akustisch unterwegs und versuchen also wirklich den Dialog an der Stelle zu finden und in den Austausch an der Stelle zu kommen.
Herr Walter, das war ein wunderbares Schlusswort. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei der Arbeit für Hamburgs Zukunft.
Herzlichen Dank.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie unter abendblatt.de/podcast.